Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Da bin ich wieder, ich melde mich zurück nach dem schweizerischen Programm, jetzt auch zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, den 3. Juli 2024. Ich bin zugegebenermaßen etwas müde, eine sehr lange Autofahrt jetzt wieder hinter mir, rund oder vielleicht über 14 Stunden, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, sind wir da über die zuletzt ziemlich schlaglöcherigen Hauptlandstraßen und Autobahnen der Ukraine gefahren, durch große Getreideanbaugelände, durch endlos scheinende Felder, an endlos scheinenden Feldern vorbei. Und da ist mir aufgefallen, wie dünn besiedelt diese Ukraine ist, vor allem der westliche Teil des Landes. Und ich habe mich gefragt, zusammen auch mit den ungarischen Mitreisenden, warum eigentlich sind viele der Kriegsbetroffenen, der Kriegsversehrten in der Ukraine nicht einfach in den Westteil des Landes geflohen, sondern warum gehen sie weiter nach Ungarn, nach Polen, in die Schweiz? Und die Antwort, die mir gegeben wurde, unisono, gewissermaßen wie aus der Pistole geschossen, klar, sie gehen aus wirtschaftlichen Gründen, denn das Gefälle ist so groß, der Lebensstandard in der Ukraine, nicht nur durch diesen Krieg, sehr große ungleiche Vermögensverteilung, also das Wohlstandsgefälle ist riesig, die Durchschnittsverdienste sind am Boden, also ein Universitätsprofessor in der Ukraine verdient etwa 300 Franken im Monat, jetzt können Sie rechnen, und bei solchen Unterschieden ist klar, dass natürlich der Migrationsdruck vor allem aus wirtschaftlicher Überlegung heraus in den Westen passiert. Natürlich, wir sind großzügig, man will da nicht kleinkrämerisch wirken gegenüber Ländern, die da im Krieg stecken. Trotzdem muss man auch hier immer wieder die Frage stellen, wer bezahlt das Ganze? Gratis, ja, gratis heißt dann immer, dass es eben einer von uns bezahlen muss, seine Familie. Es ist ja auch nicht so, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Also diese sachlichen, diese realistischen Überlegungen, die sind in der heutigen Flüchtlingspolitik, übrigens auch in diesem ganzen Ukraine-Debakel, nicht vorne, nicht im Vordergrund anzutreffen, dort, wo sie eigentlich sein sollten. Für mich eine sehr lehrreiche Reise da mit der ungarischen Delegation, mit dieser Friedensmission von Ministerpräsident Viktor Orban, der jetzt ja auch europäischer Ratspräsident ist. Der hat versucht, Volodymyr Zelensky zu überzeugen, dass der von sich aus eine Friedensinitiative lancieren müsste, um sein eigenes Standing, sein eigenes Überleben zu sichern, politisch und vor allem um den Amerikanern zuvorzukommen, sollte Trump wiedergewählt werden, erneut gewählt werden, denn der würde eben direkt mit Putin den Krieg in der Ukraine beizulegen versuchen. Dann wäre Zelensky ausgegrenzt, an die Seitenlinie geschoben, nicht mehr Akteur, aber das war auch der Schlusspressekonferenz anzumerken, anzuspüren. Es hingen da etwas Eiskristalle in der Luft. Die beiden haben sich nicht verständigt. Und ich habe dann im Gespräch nachher mit den Ungarn herausfinden können, dass sich diese Delegation aus dem Nachbarland Gedanken gemacht hat, ja, wir verstehen die Ukrainer nicht, wir können nicht sagen, ob das, was sie uns erzählen, ob das ernst gemeint ist, ob das Propaganda ist, ob sie wirklich daran glauben. Zelensky habe da offensichtlich in den Vier-Augen-Gesprächen mit Viktor Orban daran festgehalten, dass auch seine Minister, die dann noch im öffentlichen, im offeneren Meeting da zugange waren, dass sie daran festhalten, einen Frieden könne es nur geben, wenn die Russen militärisch besiegt würden. Aber das wird bei den Ungarn als ausgeschlossen angeschaut. Ich habe lange darüber gesprochen mit dem Sicherheitsberater des Präsidenten. Er sagt, die Russen hätten einfach viel größere Reserven in jeder Hinsicht. Und die Ukraine habe Probleme, selbst eine NZZ kommt ja nicht mehr darum herum, Rekrutierungsschwierigkeiten, auch die sehr harschen Methoden, die mittlerweile angewendet werden, da in Betracht zu ziehen. Was mir auch gesagt wurde in der Ukraine, ist jetzt von Leuten, die dort arbeiten. Ich will da aus Quellenschutzgründen keine weiteren Angaben machen, dass also in der Ukraine eine freie Publizistik auch nicht möglich ist. Ich sage auch nicht möglich, weil es auch andere Länder gibt, in denen eine freie Publizistik nicht möglich ist. Aber mir ist gesagt worden, also dass diese Regierung also gar keine Hemmungen habe, zum Beispiel kritische Journalisten einfach an der Einreise zu hindern oder des Landes zu verweisen oder sogar ins Gefängnis zu stecken. Es habe sich das Land unter der Führung des jetzigen Präsidenten in eine sehr meinungseindimensionale Richtung entwickelt. Alles werde schwarz-weiß gesehen. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Sachlich sei da keine Debatte mehr möglich. Jetzt kann man natürlich einwenden, von außen betrachtet, das ist immer leicht, das zu kritisieren. Wir wissen nicht, was wir machen würden, wenn wir auf diese Art und Weise im Krieg stünden. Also da ist sicherlich eine gewisse Großzügigkeit, eine Großmütigkeit am Platz. Auf der anderen Seite sind solche Angaben natürlich schon störend und irritierend, vor allem vor dem Hintergrund, weil ja diese Ukraine permanent zum Inbild sozusagen der Freiheitlichkeit und der Demokratie erklärt wird, die wir da zu verteidigen hätten. Aber das ist im Inland ganz offensichtlich, wie mir da also Leute versichert haben, nicht der Fall. Das muss man sich einfach auch einmal vor Augen halten. Noch ein Wort zu dem Unverständnis oder zu der Irritation, die da zu spüren war am Schluss dieses Aufeinandertreffens. Glaubt Zelensky das, was er sagt, oder erliegt er da seiner eigenen Propaganda? Mir ist in diesem Zusammenhang ein sehr schönes Zitat eingefallen aus der Rede, unser schweizerischer Standpunkt, vom Literaturnobelpreisträger Karl Spittler aus dem Ersten Weltkrieg. Sinngemäß fragt er da, ja, wer lügt denn in den Schlachtberichten? Wer lügt denn in den Schlachtberichten? Wer lügt über den Kriegsverlauf? Sicher nicht der Gewinner. Der Gewinner könne es sich leisten, bei der Wahrheit zu bleiben. Aber der Verlierer, von dem könne nicht erwartet werden, dass er bei der Wahrheit bleibe. Denn das übersteige menschliche Kräfte. Im Moment der militärischen, der Kriegsniederlage, dann auch noch in die Welt hinaus zu posaunen mit fester Stimme und voller Überzeugungskraft, jawohl, ich verliere, das mache niemand. Das würden übrigens auch die nicht machen, die jetzt die kritisieren, die es nicht machen. Also die Spötter und Kritiker hätten auch nicht die Kraft dazu. Ein sehr menschliches Votum, eine richtige Einschätzung, die man natürlich jetzt auch mit Blick auf die Ukraine als mögliche Erklärung, als Denkvariante stehen lassen könnte. Für mich bleibt die Notwendigkeit, die Wichtigkeit von Friedensgesprächen, von Friedensbestrebungen. Da schätze ich den Viktor Orban sehr. Ich finde es entscheidend in der heutigen Zeit, dass ein Politiker, der es jetzt doch geschafft hat, über viele, viele Jahre mit einem relativ kleinen Land eine sich auch persönlich sehr, sehr hohe Autorität und einen Respekt zu erkämpfen. Diesen Respekt sehen Sie auch darin, dass Viktor Orban so vehement bekämpft und angefeindet wird, vor allem auch in den Medien, aber nicht nur dort. Also man könnte sagen, dass dieser Viktor Orban gewissermaßen über der Gewichtsklasse, der eigentlichen politischen und wirtschaftlichen Gewichtsklasse seines Landes kämpft. Ich bin selber aus einem Kleinstaat, das heißt, ich will da mir überhaupt keine Abfälligkeiten gegenüber Kleinstaaten da zu Schulden kommen lassen. Das liegt mir fern. Ich meine das anerkennend, ich meine das voller Respekt. Wenn es eben einem Staatsmann gelingt, durch sein Engagement, seine Glaubwürdigkeit, seine Kraft auch beim Grundsätzlichen zu bleiben und diese Grundsätze zu vertreten, auch im Gegenwind, dass dieser Politiker es geschafft hat, eben in einer Stärkeklasse aufzutreten, die man im Grunde seinem Land jetzt rein von der Wasserverdrängung her gar nicht zugestehen würde. Also wenn Sie amerikanischer Präsident sind, dann sind Sie immer der Platzhirsch, meine Damen und Herren. Das braucht dann sehr viel, bis Sie so einen Koloss auf Null heruntergewirtschaftet haben oder auf fast Null. Wobei, auch das ist nicht undenkbar. Und wenn ich da gewisse Politiker in den USA anschaue, könnte man auch die auf den Gedanken kommen, dass das mal in die Richtung laufen könnte. Also dies voller Respekt, und der setzt sich eben für den Frieden ein. Das ist sehr, sehr lobenswert. Wir haben uns dann verabschiedet, jetzt in den frühen Morgenstunden, deshalb bin ich eben etwas schlafüberschattet gewissermaßen. haben wir uns verabschiedet und es funkelte bereits wieder in den Augen von Viktor Orban. Ich habe mich gefragt, was brütet der jetzt schon wieder aus? Also ich kann Ihnen sagen, das ist sicher nicht die letzte Geheimoperation, da die Geheimmission gewesen. Die wurde übrigens sehr lange geheim gehalten. Ich habe es ja schon seit Tagen gewusst. Irgendwo im The Guardian habe ich gelesen, ist es durchgesickert in der Nacht auf Dienstag. Ja, wer wird da geronnen haben? Ich glaube nicht die Ungarn. Ich glaube, das ist eher von der anderen Seite ausgegangen, aber ich will da keine Unterstellungen verbreiten, das sind nur Mutmaßungen. Also Fortsetzung folgt, wir sind da noch nicht am Endpunkt der Fahnenstange angelangt, noch lange nicht. Frieden ist ein Ausdauersportart, ist ein Ausdauersport, eine Extremsportart. Ja, das ist wie wenn Sie jeden Tag Ihre 100 Liegestützen machen, da müssen Sie immer dranbleiben. Ein 100 Liegestützen ist viel einfacher, als so einen Krieg da zu beenden und eine verfahrene Situation wieder zu entflechten. Probleme in Frankreich wegen Schulterschluss gegen Le Pen. Unter den Gegnern des Rassemblement National herrscht große Hektik. Es ist fast ausgeschlossen, dass sie noch die absolute Mehrheit erreichen. Darum wollen sie verhindern, dass das Rassemblement auf mehr als 289 Sitze kommt und damit Anspruch auf die Regierungsbildung hätte. Also müssen die RN-Gegner ihre Kräfte bündeln und Kandidaten taktisch aus dem Rennen nehmen. Die Zeit ist knapp. Ob das Rassemblement eine absolute Mehrheit erreicht am nächsten Sonntag, ist nicht voraussagbar. Laut Welt wankt die unverbrüchliche Treue der CDU mit der Ukraine. Im Wissen, dass diese Haltung im Osten Deutschlands viele Stimmen kosten könnte, schwenkt Friedrich Merz' Partei ein Stück weit um. Denn der Riss geht in dieser Frage nicht nur durch das Land, sondern auch durch die CDU. Dem muss Merz Rechnung tragen und rückt damit ab von den nicht hinterfragbaren Ukraine-Positionen. Also die Wirklichkeit dringt da auch wieder in die Partei durch. Eine gute Nachricht. Die Grünen-Abgeordnete im Bundestag, die 30-jährige Melis Seckmann, ist mit großem Hallo in die Reihen der CDU übergetreten. Die Mannheimerin wurde vom Fraktionschef Merz persönlich willkommen geheißen und soll laut Bild gesagt haben, «Sodele, da bin ich!» Ihr Großvater sei als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sie sei eine Anhängerin der sozialen Marktwirtschaft, sagte Seckmann. Mal sehen, ob sie mehr Sozial- oder mehr Marktwirtschaft meint. Man nimmt an, dass sie 2025 in Mannheim als Direktkandidatin antreten darf. Hingegen zieht sich der SPD-Abgeordnete Karamba Diaby, 62, aufs Ende der Legislatur aus der Politik zurück, der er seit 11 Jahren angehört im Bundestag mit einem Sitz im Bundestag. Also Politiker ist er vermutlich länger, aber seit 11 Jahren im Bundestag. Er war der erste schwarze Abgeordnete im deutschen Parlament und ist in Westafrika aufgewachsen. Er stammt aus Halle und er begründet seinen Rücktritt auch mit vielen Morddrohungen. Auch erlebte sein Bürgerbüro Einschüsse und einen Brandanschlag. Das sei aber nicht der Hauptgrund. Er lasse sich nicht einschüchtern. Ja, das sind die fürchterlichen Realitäten, dass es da einfach solche Übeltäter gibt, die immer wieder ihren Zorn austoben. Und das geht ja immer auf die Falschen, auf die Migranten, auf die, die kommen. Ich meine, das ist völlig absurd, da auf die dann losgehen zu wollen. Ich meine, die Verantwortlichen für diese Flüchtlingspolitik oder wenn man nicht einverstanden ist, das sind ja die Politiker, also den Migranten dürfen sie nie einen Vorwurf machen. Drohungen, Morddrohungen, Anschläge sowieso nicht. Ich meine, das sind Verbrechen. Aber es fängt eben schon beim Reflex der Kritik an. Die ist falsch angesetzt. Ich habe schon oft gesagt in der Sendung, der Mensch ist Jäger und Sammler. Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Wir sind alle so, Jäger und Sammler. Der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Die Frage ist, wer stellt es ihm hin, in wessen Auftrag und wer bezahlt das Ganze? Also wenn man nicht einverstanden ist mit der Migrationspolitik oder man das Gefühl hat, es kommen zu viele Leute aus der falschen Zone hierher, was auch immer, ja, dann hat man diese Kritik den Verantwortlichen denen hat man die an die Nase zu werfen und nicht eben jenen, die gewissermaßen auch dann das Opfer dieser Politik sind, indem sie hierher kommen, vielleicht auch zu Tätern werden. Ich sage immer, meine, dass es Straftaten gibt bei Migranten, das hat natürlich auch damit zu tun, dass alle sich überschätzen und verirren. Das sind, man holt Menschen hierher, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, die sich dann nicht zurechtfinden, die vielleicht auch gedacht hätten, sie finden sich zurecht, finden sich dann nicht zurecht, und dann können all diese menschlichen Dramen passieren, können Menschen auch zu Mördern werden. Das ist nicht die Absprache von Eigenverantwortung, die bleibt da natürlich selbstverständlich der Referenzpunkt, aber das ist vielleicht hier auch die menschliche Betrachtungsweise. Also hören wir doch mal auf, übermütig zu sein und zu glauben, wir schaffen das, wir können alle integrieren, auch wenn sie nicht integrierbar sind. Wir schaffen es eben nicht. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich zurück. Es bleibt interessant. Bleiben Sie gespannt. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen, einen guten Tag.